herzlich willkommen zu Pressing Geflüster, dem Super League Podcast mit dem einzig wahren Erdbeer, auch Frank genannt. Was ist, was war? Spieltagsgespräche und natürlich ganz viel Fußball.
Hallo und herzlich willkommen zu Pressing Geflüster. Mein Name ist Frank und ich werde euch ein bisschen was erzählen zum dritten Spieltag. Ich nenne die Folge einfach mal: Die Liga steht Kopf, St. Gallen und Thun an der Spitze, die Favoriten straucheln. Dieser Spieltag, der war mehr als nur eine Ansammlung von Ergebnissen. Er war eine Momentaufnahme einer Liga im Wandel. Wir erlebten eine atemberaubende Machtdemonstration eines unerwarteten Tabellenführers, den märchenhaften Start eines entschlossenen Aufsteigers und den schockierenden Zusammenbruch eines Meisters und ja natürlich auch ein Trainerdrama, das nur 3 Wochen nach Saisonbeginn auf hohe Einsätze hindeutet. Ja, und das kann ich euch sagen, direkt nachdem ich die letzte Folge hochgeladen hatte, habe ich dann in den News den Abgang von Heberli gelesen. Aber dazu komme ich dann später. Mein Bericht seziert jetzt jeden Aspekt des Wochenendes, das den Ton für eine potenziell unvorhersehbare Saison der Prag Super League angegeben hat. Die zentralen Erzählstränge, die diesen Spieltag prägten, die waren vielfältig und auch fesselnd. An der Spitze der Tabelle etablierte sich ein überraschendes Duo. Der FC St. Gallen und der Aufsteiger FC Thun setzten ihre perfekten Saisonstarts mit beeindruckenden Siegen fort und grüßen nun mit der maximalen Punktzahl von der Tabellenspitze. Und im krassen Gegensatz dazu stand der paradoxen Woche des Meisters FC Basel, der nach einem dominanten 4:1-Sieg gegen den Erzrivalen IB nur wenige Tage später dann bei einem kriselnden FC Lugano eine demütigende, ja, anders kann man es gar nicht nennen, 1:3 Niederlage erlitt, was eine wütende Reaktion von Trainer Ludovic Manier provozierte. Und auch die BSC Young Boys, die kämpften mit der Konstanz und mussten sich nach der Niederlage in Basel mit einem frustrierenden 0:0 zu Hause gegen den FC Sion begnügen. Und in Genf erreichte das Drama dann einen frühen Höhepunkt mit der Entlassung eben von Trainer Thomas Häberli und der sofortigen Ernennung des erfahrenen Franzosen Jocelyn Gouvernet. Ein drastischer Versuch, die Saison des Servet FC zu retten. Abgerundet wird das Ganze dann durch eine Transfersaga, die gesamte Liga in ihren Bann zog. Das nämlich explosive Gerücht um einen sensationellen Wechsel des Schweizer Nationalhelden Ricardo Rodriguez zum FC Sion. Ja, und was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir gehen das alles mal eins nach dem anderen durch und dann schauen wir mal, wo wir am Schluss stehen. Und ihr dachtet euch wahrscheinlich so, wow, ist schon Sonntag, warum hat der Frank den dritten Spieltag noch nicht hochgeladen, der Podcast lässt auf sich warten. Ja, ich hatte Hochzeitstag und da schaut man nicht wirklich Fußball, sondern geht feiern, essen, trinken und ja, schaut sich das Ganze dann abends an, macht dann am Nachmittag des Montags eine kurze Zusammenfassung und erzählt dann ein bisschen was. Genauso habe ich es auch gemacht. Bin von der Arbeit heim und habe dann angefangen, ein bisschen was zusammenzuschreiben. Alles, was ihr von mir hört, habe ich aus dem Internet, von den gängigsten Sportseiten, sei es SAF, dann Super League etc. etc. Ich nenne euch einfach nachher noch ein paar Fakten. Als faktische Grundlage, wenn man so will, apropos Fakten, für die tiefere Analyse habe ich eine klare Übersicht über die statistischen Ergebnisse des Wochenendes gemacht. Die Resultate zeigen eine klare Tendenz zu Heimsiegen, mit Ausnahme des bemerkenswerten Auswärtserfolgs vom Thun in Luzern und des Sieges des FC Zürich in Lausanne. Wenn man sich das Ganze nochmal etwas näher anschauen tut, es waren ja 6 Partien vom Wochenende, die wurden dann ergänzt durch das vorgezogene Spitzenspiel vom Mittwoch. Die boten eine Mischung aus Torfestivals, taktischen Pattsituationen und auch überraschenden Resultaten. Am Mittwoch um 8:30 haben ja schon Basel gegen IB gespielt im St. Jakobspark. Das Ding ist 4:1 ausgegangen. Und das war ja so krass. Ich komme einfach nachher zu mehr Details. Dann gab es den FC St. Gallen am Samstag gegen Winterthur. Ich sage immer, das ist der Angstgegner vom FC St. Gallen. Und ja, was war's? Ein 5:0 Sieg, souveräne Vorstellung im Kibun Park. Dann am Samstagabend um 8:30 Luzern gegen Thun. Da dachte ich auch, es stand die ganze Zeit 1:0. Ja, das wird wohl Thuns erster Misserfolg werden. Ja, danach habe ich nochmal reingeschaut und siehe da, 2:1 für den FC Thun. Und ich habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und IB hat gestrauchelt. 0:0 gegen den FC Sion im Wankdorf. Das geht eigentlich gar nicht. Dann Servette mit einem 1:1 gegen die Grasshoppers aus Zürich. Lausanne Sport und Peter Zeidler verlieren gegen den FC Zürich. Ebenfalls zu Hause 1:2 verloren. Und dann Lugano 3:1 gegen den FC Basel am Sonntag. Das war dann für Basel schon der 4. Spieltag, wenn man so will. Das ist sehr, sehr blamabel. Ja, und wenn man sich die Tabelle anschaut, also nach den 3 Runden zeichnet sich echt ein ungewohntes Bild. St. Gallen thront dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Aufsteiger Thun an der Spitze. Die etablierten Kräfte aus Basel und Bern hinken den Erwartungen hinterher, während sich im Tabellenkeller bereits erste Sorgenfalten abzeichnen. Also 1 ist St. Gallen, 2 Thun, 3 Sion, 4 Basel, 5 dann IB, dann Luzern, Zürich, Lausanne, Lugano, dann die Grasshoppers und dann auf 11 Servette und auf 12 Winterthur. Und St. Gallen und Thun, habe ich ja gerade erwähnt, haben schon 9 Punkte und die Tordifferenz von St. Gallen ist echt ungewohnt. 11:2 Tore, also eine Differenz plus 9. Letzte Saison wäre das, glaube ich, so gar nicht möglich gewesen. Und dann Thun 6:3, also plus 3. Danach dann Sion mit 7:2, was auch Wahnsinn ist. Basel auf 4 mit 8:7. Naja, kann man jetzt so oder so sehen. Und die Torschützenliste ist interessant nach 3 Runden. An der Spitze der Torschützenliste hat sich bereits ein Quartett mit jeweils 3 Treffern gebildet, das eine Mischung aus etablierten Kräften und aufstrebenden Talenten darstellt. Wer die Super League verfolgt, weiß, von wem ich rede, nämlich Alessandro Vogt vom FC St. Gallen hat 3 Tore, dann Kali Sene von Lausanne ebenfalls 3, Willem Goebbels von St. Gallen auch 3 Tore und Christopher Ibayi von Thun ebenfalls 3 Tore. Und ich bin mal gespannt, was mit Vogt noch so passiert. Bleibt am Boden, kriegt dann Höhenflug, weil der Mann ist gerade echt gut in Form. Obwohl, ich glaube, dass Enrico Maaßen da ein bisschen anderer Meinung ist. Er sagt zwar, er spielt gut, aber hat seine Form noch nicht erreicht oder sowas ähnliches. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwie sowas im Ohr gehabt, aber man weiß es nicht. Lasst uns doch einfach mal die Spiele im Fokus etwas detaillierter anschauen. Und ja, wir schauen uns einfach mal jede Partie des 3. Spieltags an. Und alle die erzählten ihre eigene fesselnde Geschichte. Von der Gala-Vorstellung in St. Gallen bis zum Überlebenskampf in Lugano. Die Details offenbaren die taktischen Finessen und emotionalen Wendepunkte des Wochenendes. Wenn man sich anschaut, der FC St. Gallen 5:0 gegen den FC Winterthur, das war am Samstag um 18 Uhr. In der Halbzeit stand es 3:0 und ich dachte so, ja, das dürfte es jetzt gewesen sein, außer Winterthur kommt noch. Da sah es ganz kurz mal danach aus, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Die Tore in der 7. Minute, 1:0 durch Vogt, dann Bukalfa in der 27., dann nochmal Vogt in der 50. Minute rum war das circa, dann Balde mit dem 4:0 in der 68. und Konietzke in der 77. mit dem 5:0. Der FC St. Gallen, der hat eine eindrucksvolle Machtdemonstration abgeliefert, wieder mal, und demonstrierte, wie man eine Mannschaft demontiert. Es ist schon krass, die haben Winterthur sowas von demontiert. Ich dachte echt, Winterthur, die ersten 2 Spiele, ja, das war cool, was die so gemacht haben. könnte schwierig werden. Und dann auf einmal, bam, 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 stand es 5:0. Schon krass. Also wirklich, das war eine dominante Vorstellung. Von Beginn an spielten die Hausherren mit einer Intensität, der die Gäste nicht gewachsen waren. Das ist ungefähr der Maaßen-Stil oder das, was Enrico Maaßen sehen will. Die Geschichte des Spiels schrieb dann der 20-jährige Alessandro Vogt, der an den ersten drei Toren direkt beteiligt war, also Kompliment, und die Partie damit praktisch im Alleingang vor der Halbzeitpause schon entschieden hat. Und nach einem frühen Abstaubertor in der 7. Minute bereitete er das 2:0 durch Carlo Bucalfa mustergültig vor, bevor er tief in der Nachspielzeit dann der ersten Hälfte mit einem sehenswerten Volley nachlegte. Und da dachte, glaube ich, jeder zuerst, es war Görtler oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Winterthur zeigte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit ein kurzes Lebenszeichen und traf in derselben Szene Pfosten und Latte, doch der Glaube an die Wende war spätestens mit dem Treffer des eingewechselten Alou Baldé gebrochen. Aliou heißt er ja, ich verspreche mich damit. Ich sage immer Alou. Ich bin mir nicht sicher, ob der Aliou heißt oder ob der Alou heißt. Naja. Wenn ich das so sagen müsste, der aggressive und direkte Spielstil unter Trainer Enrico Maaßen prägte das Ganze mit hohem Pressing. Überwältigend, einfach nur überwältigend. Die defensive Struktur von Winterthur hatte keine Chance. Die Synergie im Sturm zwischen Willem Goebbels und Alessandro Vogt erwies sich als zu dynamisch für die Abwehr der Gäste. Ja, und Spieler des Spiels logischerweise Alessandro Vogt mit zwei Toren und einer wahnsinnig intelligenten Vorlage war der 20-Jährige der unangefochtene Mann des Spiels. Seine cleveren Laufwege, seine schnelle Reaktion beim ersten Tor und seine technisch anspruchsvoller Volleyschuss zum 3:0, die zeigten einen Spieler mit außergewöhnlichem Potenzial. Ich könnte jetzt fragen, hey, wo war der die letzte Saison? Ne? Aber naja. Wenn man sich die Stimmen zum Spiel anschaut, Vogt hat gemeint, alles ist perfekt aufgegangen und ich konnte mich belohnen. Ja, das kannst du wirklich. Maaßen sagte, dass Vogt eine fantastische Entwicklung durchmacht. Kann man auch so bestätigen. Und Uli Forte, der sagte, heute lief nicht viel zusammen. Ja, dem ist nichts entgegenzusetzen. Genauso war es dann auch. Man konnte sich die Zusammenfassungen überall anschauen. Ich habe mir die Highlights bei Bluesport angeschaut und ja, war echt gut. Der FC Luzern gegen Thun. 8:30 abends am Samstag. Das 1:2. Die Tore 1:0 durch Ferreira in der 13. Minute, dann Ibayi in der 39. und dann nochmal Ibayi in der 46. Die haben gespielt in Luzern bei circa, was waren es, 10.859 Zuschauer. Ja, und Thun setzte seinen sensationellen Saisonstart mit einer disziplinierten und klinisch effizienten Leistung in Luzern fort. Obwohl die Mannschaft von Lustrinelli, also Mauro Lustronelli, wenn ihr es genau wissen wollt, durch einen frühen Treffer des 18-jährigen Luzerner Eigengewächses Lucas Ferreira in Rückstand geriet, verlor sie nie die Fassung. Sie absorbierte dann den Druck der Heimmannschaft, verteidigte solidarisch und schlug dann kurz vor der Pause durch Christopher Ibayi zurück. Der entscheidende Moment, der ereignete sich dann nur 46 Sekunden nach Wiederanpfiff, als Ibayi eine perfekte Flanke per Kopf zum Siegtreffer verwertete und damit dann seinen Doppelpack schnürte. Und dieser historisch dritte Sieg in Folge für den Neuling festigte seinen Platz an der Tabellenspitze. Und das ist auch das, was ich gesagt habe, dass ich habe mal eine Doku gesehen über Thun, wie sie die letzten Jahre so gespielt haben und wie genial, muss man eigentlich schon fast schon sagen, mit was für einer Motivation sie aufgestiegen sind. Und genau da haben sie angesetzt und das genauso weitergetragen. Und ich würde sagen, sie sind nicht unverdient da, wo sie gerade stehen. Thun demonstrierte ebenfalls eine bemerkenswerte taktische Reife. Und nach dem Gegentor behielt das Team seine kompakte 4-4-2-Formation bei, frustrierte damit die Luzerner Offensive und ja, nutzte die sich bietenden Chancen aus. Insbesondere die defensive Stabilität in den Schlussminuten war dann der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und wer hier Spieler des Spiels war, ist ganz klar, das war Christopher Ibayi, weil der Stürmer war der entscheidende Akteur auf dem Platz. Nachdem er eine Großchance dann noch vergeben hatte, bewies er mit zwei gut herausgespielten Toren seine Qualität und zeigte, dass er der Vollstrecker ist, den Thun für den Klassenerhalt braucht, wenn sie überhaupt um den Klassenerhalt mitspielen müssen, weil so sieht es momentan nicht aus. Mario Frick, der hat gesagt, Thun hat uns teilweise vorgeführt und absolut verdient gewonnen. Da mache ich meinen Stempel drauf. Dann Leonardo Bertone hat gesagt, für Außenstehende mag es überraschend sein. Für uns nicht. Ich mag das Zitat, mega geil. Und Mauro Lustrinelli heißt er natürlich, Entschuldigung, hat gesagt, die Reaktion nach dem 0:1 war überragend. Genauso sehe ich das auch. Lasst uns mal zu dem ewigen Verfolger kommen, der gerne wieder Meister werden möchte, nämlich die Young Boys. Und die haben gegen Sion gespielt. Das Ganze hat am Sonntagnachmittag stattgefunden. Herrliches Fußballwetter. Das Spiel ist aber leider 0:0 ausgegangen. Und eine Besonderheit gab es. Es gab eine rote Karte für Jan Kronik in der 80. Also für Sion gab es die rote Karte. Und gespielt haben sie natürlich in Wankdorf. Also ein Heimspiel für Ibi 0:0. Es war auch hier ein frustrierender Nachmittag für Ibi. Die haben es nicht geschafft, eine widerstandsfähige Sittener Mannschaft zu bezwingen. Selbst nachdem die Gäste die letzten 10 Minuten in Unterzahl agieren mussten, nach der empfindlichen Niederlage in Basel, fehlte es dem Team von Giorgio Contini an der nötigen Kreativität und natürlich auch Durchschlagskraft im letzten Drittel. Der FC Sion hingegen setzte den defensiven Matchplan von Trainer Didier Tholot perfekt um und sicherte sich dank einer disziplinierten Leistung und entscheidenden Paraden einen wertvollen Auswärtspunkt. Ja, wenn ich das Ganze taktisch beurteilen müsste, würde ich sagen, Sions tiefstehende 4-4-2-Formation, die hat den Angriff von IB erfolgreich neutralisiert, indem sie die zentralen Räume verdichtete und dann die Heimmannschaft zu harmlosen Flanken zwang, weil was anderes war es nicht. Es war eigentlich wirklich harmlos. IB fand keine spielerische Lösung, um die kompakte Abwehr zu knacken, was eine mögliche Abhängigkeit von individuellen Glanzmomenten offengelegt hat. Ja, und Spieler des Spiels war für mich Anthony Raciopi, natürlich nicht nur für mich, sondern eigentlich, glaube ich, für jeden. Der Torhüter des FC Sion war der Fels in der Brandung. Seine Mega-Parade, die von den Medien, wie zum Beispiel vom Blick hervorgehoben wurde, so heißt's, und die Tatsache, dass er gegen ein Spitzenteam wie IB, insbesondere in Unterzahl die Null gehalten hat, das muss unterstrichen werden, nämlich seine entscheidende Rolle beim Punktgewinn. Er war die entscheidende Rolle beim Punktgewinn und genau das muss man sich im Hinterkopf bewahren. Raciopi war eine Macht im Kasten des FC Sion. Wirklich, wirklich gut. Ja, und lasst uns dann zum FC Servet gehen. Die haben gegen die Grasshoppers gespielt. Auch ein Unentschieden. Ich wollte gerade sagen, das langweiligste Spiel vom Wochenende war es nicht wirklich. Nicht wirklich ganz. Die haben am Sonntag um 16.30 Uhr gespielt. Da war ich gerade schon am Feiern. Die Fakten. Dekali 0:1 in der 33. und dann 1:1 durch Fomba in der 74. Die Besonderheit hier bei dem Spiel war Florian Ayer von Servet. Der hat einen Elfmeter verschossen in der 56. Minute. Sonst wäre das Ganze anders ausgegangen. Da wäre Genf dann ausgerastet. 6.400 Zuschauer ungefähr, also knapp 6.500 waren es. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Heberli und unter den Augen des neuen Trainers Jocelyn Gouvernec, heißt er Gouvernec oder heißt er Gouvernec? Ich kann es gar nicht sagen, man schreibt den G-U-U-R, also Gouvene, würde ich sagen, heißt er, der auf der Tribüne saß, sicherte sich Servet den ersten Punkt der Saison. Also GC ging in den ersten Minuten oder in der ersten Halbzeit durch einen Kopfball von Saulo Dekali verdient in Führung. Der Wendepunkt hätte zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen können. Doch Aye, also Florian oder Florian Aye, der scheiterte mit einem Elfmeter. Servet gab jedoch nicht auf und wurde für den betriebenen Aufwand auch belohnt, als Lamine Fomba den Ausgleich erzielte, auf Vorlage von Aye, der seinen Fehler damit wieder gut gemacht hat. Ein Unentschieden, das keinen der beiden Teams wirklich weiterhilft, den Genfern aber einen Hoffnungsschimmer gibt. Ja, taktisch würde ich sagen, Servet in der gewohnten 4-2-3-1-Formation zeigte in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung. Angetrieben durch die Präsenz des neuen Trainers, muss man auch sagen, wäre er nicht da gewesen, könnte oder hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber man weiß es nicht. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich dann schließlich gegen ein GC-Team aus, das es versäumt hat, die Führung über die Zeit zu bringen. Und für mich, Spieler des Spiels, genauso wie für alle anderen, Lamine Fomba, der erzielte nicht nur den entscheidenden Ausgleichstreffer, seine Einwechslung zur Halbzeit für Gael Ondua schien dem Mittelfeld von Servet auch neue Energie zu verleihen. Ja, das soll man da großartig sagen. Und jetzt zum FC Lausanne Sport. 1-2 haben sie verloren gegen den FC Zürich. Ebenfalls am Sonntag um 16.30 Uhr hat das Ganze stattgefunden. Die Tore 0-1 Krasniqi, in der 24. war das. Dann das 1-1 durch Sene in der 45. Und dann gab es das 2-1 durch Segura in der 66. Minute. Sie haben im Stade della Tullier gespielt in Lausanne. 6.000 Zuschauer waren circa nur da. Also es war sehr spannend. Zürich hat den ersten Auswärtssieg eingefahren. Ja, der FC Zürich sicherte sich in einem umkämpften Spiel in Lausanne den ersten Saisonsieg. Die Gäste starteten stark und gingen durch Bledian Krasniqi verdient in Führung. Kurz vor der Pause gelang den formstarken Lausanne Stürmer Kali Sané entgegen dem Spielverlauf dann der Ausgleich, hätte keiner mit gerechnet. Und das entscheidende Tor erzielte eine unerwartete Figur, der Debütant und Innenverteidiger Jorge Segura, der eine Flanke von Steven Zuber per Volley verwertet hat. Das war eine Rettungstat von Torhüter Yannick Brecher auf der Linie in letzter Sekunde. Die sicherten dem FCZ dann die wichtigen 3 Punkte. Ja, was soll man taktisch großartig hier erzählen? Der FCZ sicherte sich in einem umkämpften Spiel in Lausanne den Saisonsieg, habe ich ja schon erwähnt. Und die Mannschaft vom FCZ bewies Widerstandsfähigkeit nach dem psychologisch ungünstigen Ausgleich kurz vor der Pause, brach das Team nicht ein und fand in der zweiten Halbzeit einen Weg zum Sieg. Der Siegtreffer fiel nach einer einstudierten Variante, was auf eine gute Vorbereitung schließen lässt. Spieler des Spiels Steven Zuber. Der erfahrene Flügelspieler war ein ständiger Unruheherd und lieferte mit seiner gefühlvollen Flanke die entscheidende Vorlage zum Siegtreffer. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, armer Peter Zeidler. Dann lasst uns zu Lugano gegen Basel kommen. 3-1. Sonntag 16:30 war es soweit. Grigic mit einem Elfmetertreffer in der 11. Minute, dann Papadopoulos mit dem 2-0 in der 31. Dann gab es von Aieti den Anschlusstreffer in der 63. und Kutsias in der 96. Minute das 3-1. Gespielt wurde in Lugano bei circa 4.256, sollten das ungefähr gewesen sein. Der FC Lugano, der mit 0 Punkten und 5 Pflichtspielniederlagen in Folge tief in der Krise steckte, sorgte für die größte Überraschung von dem Spieltag und besiegte den amtierenden Meister. Der FC Basel präsentierte sich in der ersten Halbzeit echt schockierend schwach und geriet dann durch einen von Anto Grigic verwandelten Elfmeter und einem Kopfballtreffer von Antonios Papadopoulos in Rückstand. Also es war ein spektakuläres Hackentor von Albian Achieti. Der brach Basel zwar oder brachte Basel zurück ins Spiel. Ich wollte sagen, der brach Basel das Genick. Nein, das war natürlich nicht so. Der brachte Basel zurück ins Spiel. Doch zum Ausgleich reichte es dann nicht mehr, als Basel in der Schlussphase dann alles nach vorne warf, was logisch ist. Dann hast du Räume und dann besiegelte Yorgos Kutsias mit einem Konter ins leere Tor den verdienten Sieg für Lugano. Das ist, wie es ist. Ja, Mattia Coraggi-Torti stellte sein Team perfekt auf, einen möglicherweise selbstgefälligen Gegner ein, wenn man das so sagen will. Seine Mannschaft agierte aggressiv, presste hoch und war bei Standardsituationen eiskalt. Und in der zweiten Halbzeit verteidigten die Tessiner dann tief und absorbierten den Druck des FCBs so effektiv, bevor sie den entscheidenden Konter gesetzt haben. Ja, Renato Steffen, würde ich sagen, ist Spieler des Spiels. Obwohl er nicht selbst getroffen hat, verkörperte er mit seiner Vorlage zum zweiten Tor und seiner unermüdlichen Laufarbeit den Kampfgeist Luganos. Und sein emotionales Interview nach dem Spiel, in dem er davon sprach, dass sein Name durch den Dreck gezogen werde, zeigte die immense Erleichterung über den Sieg. Ja, da kann man nicht wirklich viel sagen. Müsste ich jetzt die Tabelle analysieren und Trends und Verschiebungen angeben? Also nach nur 3 Spieltagen steht die Tabelle der Brack Super League auf dem Kopf. Die traditionellen Favoriten, die finden sich im Mittelfeld wieder, während 2 Außenseiter von der Spitze aus grüßen. Diese frühe Phase der Saison deutet auf eine mögliche Machtverschiebung hin, sage ich eigentlich fast schon jede Woche, die den Druck auf die etablierten Clubs massiv erhöht. Die aktuelle Rangliste ist das Ergebnis 2 paralleler Entwicklungen. Einerseits haben die vermeintlichen Außenseiter mit nahezu perfekten Bilanzen begonnen. Der FC St. Gallen beeindruckt mit einer Tordifferenz von +9, während der Aufsteiger Thun mit taktischer Disziplin und Effizienz überrascht. Andererseits offenbaren die Favoriten unerwartete Schwächen. Basels eklatante Inkonstanz, die fehlende offensive Durchschlagskraft von Ibe und der holprige Start des FCZ werden durch die Ergebnisse des Wochenendes untermauert. Und die Konstellation schafft eine ungewöhnliche Spannung. Die traditionellen Meisterschaftsanwärter können es sich nicht leisten, den Abstand weiter anwachsen zu lassen. Für Teams wie St. Gallen und Thun hingegen bedeutet der Vorsprung ein wertvolles Polster an Selbstvertrauen, das ihnen erlaubt, befreiter aufzuspielen und ihre gute Form möglicherweise länger als erwartet zu konservieren. Ja, schön, oder? Die Dynamik des Wochenendes wird durch einen direkten Vergleich der Tabellenpositionen vor und nach dem 3. Spieltag besonders deutlich. Also St. Gallen, ja, Rang, würde ich sagen, 2 nach dem 2. Spieltag, Rang 1 nach dem 3. Also einen Platz nach oben, 9 Punkte. Thun, 3. nach Spieltag 2, 2. nach Spieltag 3, einen Platz nach oben, auch 9 Punkte. Sion war 1. nach Spieltag Nummer 2, ist jetzt 3. 2 Plätze nach unten, 7 Punkte. Dann Basel, Rang nach dem Spieltag 2, 7 nach 3, 4. Veränderung, 3 Plätze nach oben und dann 6 Punkte. Dann die Young Boys, waren nach dem 2. Spieltag 4., sind jetzt nach dem 3. 5., 1 nach unten, 5 Punkte. Luzern war nach Spieltag 2, 5., ist jetzt nach 3, 6., einen Platz nach unten, 4 Punkte. Ich meine, man könnte das so weiterführen. Zürich war nach dem 2. Spieltag 8., ist jetzt 7., Lausanne 6., ist jetzt 8. Wie gesagt, das könnte man so weiterführen bis zu den letzten Plätzen. Lugano, ja, soll ich es noch sagen, 12., jetzt 9., dann die Grasshoppers 10., bleiben auf 10, Servet 11, bleibt auf 11 und Winterthur von 8 auf 12, minus 4 Plätze, also letzter in der Tabelle. Und wenn ich jetzt Gewinner und Verlierer analysieren müsste, würde ich sagen, der FC St. Gallen festigte mit einer Torgala seine Spitzenposition. Der FC Thun bewies, dass sein Start keine Eintagsfliege war. Der FC Lugano feierte einen emotional und sportlich überlebenswichtigen Sieg. Dann der Verlierer auf alle Fälle der FC Basel. der verlor nicht nur Punkte, sondern auch das Momentum aus dem IB-Sieg. Der FC Winterthur rutschte nach einer herben Niederlage ans Tabellenende und ja, der FC Luzern erlitt mit der Heimniederlage gegen den Aufsteiger einen empfindlichen Dämpfer. Ich wollte noch was sagen, und zwar zu dem Spiel IB gegen Basel. Das war ja auch so eine Situation mit der Ohrfeige, rote Karte hin und her, wo es bei dem ersten Pass ein Offside gab. Ich habe noch mit vielen Leuten darüber diskutiert. Ja, es war Offside. Es hat dann erst später den Check gegeben. Dann hat es die Ohrfeige gegeben. Und viele sagen, du kannst sagen, was du willst, die Ohrfeige muss geahndet werden, so oder so, ob das jetzt Abseits war oder nicht. Ich bin der Meinung, hätte man das Abseits vorher gepfiffen, gecheckt, dann wäre es niemals nicht zu dieser Ohrfeige gekommen. Aber es ist schon richtig. Ich meine, das ist unsportliches Verhalten. Ohrfeigen tut man nicht, deswegen muss bestraft werden. Ganz klar, rote Karte. Aber warum? Warum greift niemand ein und pfeift das Abseits? Da waren zwei Spieler im Abseits. Dann liest du online, liest du dann sowas wie, ja, jeder irgendwie glaubt irgendwie einem Screenshot, da waren Leute ohne Füße. Ich denke mir so, hä? Hat der das Spiel nicht gesehen? Das war ganz klar, waren da zwei Leute im Abseits. Gut, der eine spielt keine Rolle, weil er nicht angespielt worden ist, aber derjenige, der angespielt worden ist, der war sowas von klar im Abseits. Also, wenn das kein Abseits war, dann war das Deutschland-Spanien-Spiel damals bei der EM, dann war das ganz klar keine Hand. So ist das, ganz einfach. Also meine Meinung, ich würde sagen, ach, ich könnte mich jetzt so drüber aufregen, warum wird sowas nicht gepfiffen, vorher irgendwie gecheckt und vorher abgepfiffen, dann wäre es meiner Meinung nach niemals zur Ohrfeige gekommen. Aber gut, Ohrfeige passiert, muss bestraft werden, rote Karte geht in Ordnung, aber ja. Egal. Abseits des Rasens sorgten dann auch Trainerentscheidungen und eben auch Transfergerüchte für mindestens ebenso viel Gesprächsstoff wie die Spiele selbst. Die Ereignisse in Genf und Basel und die Spekulationen um einen Nationalspieler, die zeigen, wie hoch die Anspannung in der Liga bereits ist. Gut, man kann jetzt von Rodriguez halten, was man will, ne? Und es gab noch das Trainerbeben, also das Krisenmanagement in Genf und Basel. Das Trainerbeben ist noch nicht ganz vorbei, aber Servet hat sich entschlossen, den Schritt zu gehen. Servet zog nach einem katastrophalen Saisonstart die Reißleine und trennte sich bereits am 4. August von Thomas Häberli. Ich, wie gesagt, habe meinen Podcast hochgeladen, dann habe ich die News aufgemacht ein bisschen später und gesehen, oh, er ist ja schon raus. Und dann hätte ich das noch mit reinnehmen können, aber dann war der Podcast schon oben. Naja, nur eine Woche später, am 11. August, wurde mit Jocelyn Gouvernec, ein 53-jähriger Franzose mit umfassender Ligue 1-Erfahrung, der war bei Lille und Bordeaux, glaube ich, und bei Nantes als Nachfolger präsentiert. Dass er bereits beim Spiel gegen GC auf der Tribüne saß, das war ein klares Signal des Aufbruchs. Und ja, diese schnelle, entschlossene Handlung des Vizemeisters zeugt von einer jetzt Gewinnen-Mentalität. Naja, die Vereinsführung konnte es sich offensichtlich nicht leisten, durch einen anhaltenden Fehlstart die Saisonziele in der Liga und auch im europäischen Wettbewerb zu gefährden. Die Verpflichtung eines renommierten ausländischen Trainers anstelle einer internen Lösung unterstreicht diesen hohen Anspruch. Also der Druck auf sofortige Ergebnisse zu liefern, ist immens, beginnend mit dem entscheidenden Rückspiel dann in der Europa League Qualifikation gegen Utrecht. Das wird sicherlich noch sehr, sehr, ja, gut, würde ich sagen, spannend. Magna, der hat eine Wutrede in Basel gehalten, nach der 1:3 Niederlage gegen Lugano. Da sparte dann Trainer Ludovic Magna nicht mit Kritik. Er bezeichnete die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit öffentlich als unterirdisch und erklärte, das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat. Ja, und wenn ich die Stimmen im Netz so sehe, da hat es dann geheißen, ja, der VAR war heute nicht auf Basels Seite und hihihi und bla bla bla, kann man so oder so sehen. Aber Magna gab zu, dass er zur Pause am liebsten alle 11 Spieler ausgewechselt hätte und stufte die Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen aus 4 Spielen als ungenügend für eine Spitzenmannschaft ein. Diese öffentliche Zurechtweisung nur 4 Tage nach einem euphorischen Sieg gegen den größten Rivalen ist ein starkes Signal. Magnin nutzt die Medien, um eine unmissverständliche Botschaft an seine Spieler bezüglich Selbstzufriedenheit zu senden. Ja, und diese Strategie ist natürlich auch riskant. Sie kann eine Mannschaft aufrütteln oder sie kann einen Keil zwischen Trainer und Spieler treiben. Die Reaktionen der Mannschaft in den kommenden Spielen, die wird zeigen, ob dieser öffentliche Weckruf die gewünschte Wirkung erzielt hat. Wenn nicht, wird es wohl auch eng für Magna. Ich habe vieles gelesen, wo viele sagten, ja, Magna, der passt irgendwie nicht. Ich finde ihn einen guten Trainer, aber er braucht halt Potenzial. Und ich meine, einer alleine reicht nicht aus. In meiner Prognose habe ich schon gesagt, wenn nicht alles so läuft, wie mit Shaqiri geplant, dann wird es nicht unbedingt gut werden. Ja, und die Gerüchteküche. Am 10. August ist das Gerücht aufgetaucht, dass der FC Sion an einer Verpflichtung des 32-jährigen Schweizer Nationalspielers Ricardo Rodriguez von Real Betis interessiert sei. Die Nachricht, die ursprünglich vom spanischen Sender El Chiringuito TV stammen soll, wurde von Schweizer Medien wie zum Beispiel dem Blick als verrückten Transferplan der Familie Constantin aufgegriffen. Ein solcher Transfer wäre für die Super League monumental und passt zur oft unkonventionellen Transferpolitik des FC Sion. Auch der FC Zürich soll die Situation beobachten. Klingt schon gut, ne? Naja, und bestätigter Großtransfer, den gibt es auch noch. Die Young Boys gaben offiziell den Verkauf ihres Schlüsselspielers Philipp Ugrini an den FC Valencia bekannt. Die Ablösesumme wird auf rund, 4 Millionen waren es oder so geschätzt. Das ist ein sportlich schmerzhafter, aber finanziell bedeutender Abgang für den Hauptstadtclub. Ja, was soll ich noch sagen? Der FC Basel, Stimmen aus der Fankurve, das sagen Fans. Die Stimmung unter den Basler Fans, die schwankte extrem zwischen der Euphorie nach dem IB-Sieg und auch der Depression nach der Lugano-Pleite. Ein Forennutzer sprach von erstaunlichen Stimmungsschwankungen und machte die mangelnde Kaderbreite als ein Hauptproblem aus. Unter anderem gab es einen User, der heißt, Finor, der argumentierte, die Mannschaft habe gegen IB ihr Potenzial gezeigt. Die Niederlagen seien jedoch auf eine falsche Einstellung zurückzuführen. I-stellig, hat er gesagt. Ja, aber gut, das ist Schweizerdeutsch, kann man sagen. Also die Einstellung ist falsch. Kann man so oder so sehen. Also rein von Diskussionspotenzial, was es dort am Platz gab, diskutieren können sie viel. Die Grasshoppers. Im Diskussionsthread zum Spiel gegen Servet zeigten sich die Fans engagiert mit über 170 Beiträgen. Die Reaktionen dürften eine Mischung aus Erleichterung über den gewonnenen Punkt und aber auch Frustration über die vergebene Führung gewesen sein. Ja, die Medienechos, die waren natürlich auch ziemlich hoch. Die Schweizer Medien haben geschrieben, zum Beispiel der SRF Sport hat geschrieben, der Fokus lag auf den Erfolgsgeschichten der Außenseiter. Also Schlagzeilen wie überragender Vogt führt St. Gallen zum Heimsieg und der Aufsteiger lässt sich auch von Luzern nicht stoppen, stellten dann die Leistungen der Tabellenführer in den Vordergrund und ausführliche Interviews mit Trainern und Spielern nach den Partien boten direkte Einblicke in die Gefühlswelt der Protagonisten. Der Blick zum Beispiel hat geschrieben, das Boulevardmedium konzentrierte sich, das Boulevardmedium, das hat sich auf die dramatischen und kontroversen Aspekte konzentriert. Also die Wutrede von Magnin hätte in der Pause Spieler austauschen müssen, alle 11 am besten, und die Transfersaga um Ricardo Rodriguez, die dominierten die Berichterstattung vom Blick. Und dann gab es noch die Plattform vom Sport CH, die lieferte dann detaillierte Live-Ticker, taktische Vorberichte und sie hob hervor, dass St. Gallen mit dem 5:0-Sieg den Winti-Fluch beendete, nachdem Winterthur in den letzten Saisons als Angstgegner galt. Ja, im Blue Sport, der Pay-TV-Sender bot exklusive Interviews direkt nach dem Schlusspfiff, insbesondere das ausführliche Gespräch mit einem sichtlich enttäuschten Magnin. Und zudem hat Blue News dann auch die Anwesenheit des neuen Servet-Trainers Guvernek oder Gouverné im Stadion bestätigt. So war es halt. Naja. Der dritte Spieltag der Prag Super League 2025-26 wird, glaube ich, als das Wochenende in Erinnerung bleiben, an dem die etablierte Ordnung ernsthaft in Frage gestellt wurde. Und er hat mehrere fesselnde Handlungsstränge für die kommenden Monate etabliert. Die Vorstellung eines, Zweikampfs zwischen Basel und IB um die Meisterschaft scheint vorerst widerlegt. St. Gallen und Thun haben bewiesen, dass sie mehr als nur Frühstarter sind. Es sind gut trainierte, selbstbewusste Mannschaften, die in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Und ihr anhaltender Erfolg könnte das Meisterschaftsrennen grundlegend verändern und zu einem spannenden Vierkampf ausweiten. Ich bin mal gespannt, ob IB und Basel sich da nochmal reinfinden, aber ich glaube schon. Und St. Gallen wird nicht für immer an der Spitze stehen, das wäre schön, aber ich glaube es nicht. Der Druck lastet nun voll auf den Schultern von Magnon in Basel und Giorgio Contini in Bern. Beide Trainer müssen dringend, aber wirklich dringend einen Weg finden, ihre Teams Konstanz und Entschlossenheit einzuimpfen, habe ich glaube ich auch letzte Woche schon gesagt. Jeder weitere Ausrutscher könnte den Abstand zur Spitze bereits früh in der Saison bedenklich vergrößern. Die Entwicklung bei Servet wird zu einer faszinierenden Fallstudie. Kann ein hochkarätiger Trainer ohne vorherige Erfahrung in der Schweizer Liga eine talentierte, aber unterdurchschnittliche performante Mannschaft sofort umkrempeln? Wir werden es sehen. Die ersten Spiele unter Jocelyn Gouvernet beginnend mit dem entscheidenden europäischen Duell, die werden dann richtungsweisend sein. Also zusammenfassend kann ich sagen, hat der Spieltag die Weichen für eine Saison gestellt, die von Unberechenbarkeit, hohem Druck auf die Favoriten und potenziell bahnbrechenden Transfergeschichten geprägt sein könnte. Und die Super League ist lebendiger und umkämpfter als seit langem nicht mehr. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wo ich das Ganze mal hier recherchiert habe, ich sage nur Sportdaten, Spiegel, dann Transfermarkt.de, YouTube, dann auf den einzelnen Seiten der Vereine, Bluewin, wie sie alle heißen, X-Scores und. Da gab es noch viele, viele mehr, wie zum Beispiel Weltfußball, Transfermarkt.com, TUNCH, Transfermarkt.at. Ich habe eigentlich fast auf allen Märkten natürlich, dann Sport.ch, Brag.ch, wie sie alle heißen, Kicker, SRF, eigentlich auf allen habe ich recherchiert, wo man nur recherchieren kann, was ich finden konnte. Habe ich irgendetwas falsch recherchiert? Lasst es mich bitte wissen. Und ja, auch wenn es euch gefällt, könnt ihr kurz einfach mal einen Kommentar da lassen und sagen, hey, kommt cool. Oder eben könnt auch sagen, wenn ihr sagt, das finde ich nicht so gut, du könntest mal ein bisschen mehr hier den Basel-Fußball loben. Kann ich natürlich tun, aber dazu müssten sie ihn auch spielen. Und ansonsten, nein, sagt mir einfach eure Meinung und ich freue mich auf Spieltag Nummer 4. Macht's gut, bis dann. Für euch am Mikro war der Frank.
Auf jedem Platz, in jeder Stadt träumt mir von Goal und Triumph. Das ist mehr als ein Spiel, das ist ein Gefühl, das ist Prag Super League.
Zusammen für den März, für unsere Liga.
Vom Jogeli bis auf Thun, vom Letzi bis in die Grün. Auf jeder Tribüne, hinter jedem Goal. Braucht's Herz, braucht's Brüllen, braucht's Foul. Kind mit Schalen, Väter mit Bier, jeder hat seine eigene Geschichte hier. Wir sind Fans, wir sind Spieler, wir sind das Team auf dem Platz mit dem Ziel im Sinn.
Zusammen für den Match, alle sind dabei, für die Farben vom Verein, für die Liebe.